Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 19. September 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ganz ein kurzer Hinweis. Abo, Abo, Abo. Jetzt das Abo lösen auf nebelspalter.ch. So können die Sendung am besten unterstützen und haben Zugang zu den ganzen vielen Angeboten vom Nebelspalter. Ja, das ist ein trauriger Tag. Der Alfred Heer, Nationalrat von der SVP Kanton Zürich, ist gestern Nacht völlig überraschend gestorben. Dominik, was sind da Neuigkeiten?
Ja, viele Neuigkeiten gibt's nicht. Es ist einfach, man hat das bestätigt, es hat einen Notfalleinsatz gegeben. Was genau passiert ist, weiss man nicht. Es ist noch verrückt. Ich habe gestern noch mit ihm geredet in der Wandelhalle. Ich habe mit ihm immer, ich habe jetzt nicht einen engen Kontakt gehabt, wir haben immer wieder geredet über so ein paar Themen. Einerseits Israel, wo er wirklich gut rausgekommen ist, wo er Kontakt gehabt hat. Und dann ist er halt so ein Common Sense Nationalrat gewesen, oder? Er konnte rausstürmen aus dem Rat ins Vorzimmer oder in die Wandelhalle und sagen, leck, jetzt haben die wieder und so, oder? Und einfach, und ich meine, weißt, man muss schon sehen, er ist lang in Bern gewesen, er ist wirklich, ja, er hat wirklich lange Nationalrat gewesen und viele verändern das Amt. Viele verlieren den Common Sense. Viele können sich nicht mehr aufregen, sondern denken einfach, ja, es ist halt so. Und er hat irgendwie, ja, noch gestern sich aufgeregt über gewisse Sachen, die da laufen. Und ich glaube, das ist eine Qualität, wenn man sich immer noch normal verhalten kann und ein normaler Mensch sein und nebenbei Nationalrat und nicht hauptsächlich Politiker.
Ja, ich bin auch vor zwei Wochen, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ich war mit dem in einer Sendung, Sonntagszeitung Standpunkte, auch über Israel. Und das ist noch rührend, weil der Reto Brennwald, der Moderator ist, hat mir eben erzählt, der Alfred Heer hat ihm immer wieder gesagt, gell, wenn du mal eine Sendung machst über Israel, das ist mir so wichtig, ich will unbedingt mal noch die vielen Sachen richtigstellen, die einfach falsch sind, die die ganze Zeit verbreitet werden über Israel. Der Freddy Heer hat Israel sehr gut gekannt, er hat sehr häufig bereist, er hat sogar Hebräisch gelernt. Mhm. Er ist nicht jüdisch, er ist Christ, er kommt aus Glarus, wie der Name sagt, Heer, typischer Glarner Name. Aber er hat eine unglaubliche Sympathie, eine unglaubliche Nähe zu dem Land entwickelt, viele Freundschaften geschlossen mit Israelis auch und hat sich wie ein Leu für das Land eingesetzt. Sehr beeindruckend, auch in dieser Sendung, sehr gut. Mit zwei Botschaftern haben wir das gemacht, die zu den Botschaftern gehören, die den absolut schandvollen Brief unterschrieben haben, dass die Schweiz das will Israel mehr unter Druck setzen und so weiter. Also ich finde für Ex-Diplomaten ein No-Go. Aber das ist ja egal, es war eine gute Diskussion gewesen, natürlich auch emotional. Und der Freddy Heer hat so viele gute, gescheite Sachen gesagt. Und ich sage es auch deswegen, weil der Freddy Heer ist ja während seiner ganzen Karriere zuerst immer unterschätzt worden. Er hat immer so gesagt, ja, was ist das für ein Plagöri aus dem Kreis 4? Er hat natürlich richtig das Zürich, eine Zürich-Schnorre gehabt.
Brutal.
Kreis 4, oder? Er ist wirklich aus dem Arbeitermilieu gekommen. Hat so geredet, wie früher noch Sozialdemokraten geredet haben. Mhm. Und deshalb haben natürlich die Linken ihn zuerst gar nicht so gern gehabt. Und trotzdem, obwohl er wirklich, ich meine, er war hart gewesen, er hat wirklich auch ausgeteilt, er hat den Kurs von der SVP sehr gut und sehr farbig und sehr überzeugend verbreitet, aber natürlich mit Härte auch. Er war ein aggressiver Politiker gewesen ab und zu, aber hat sich, gell, unglaublichen Respekt erworben jetzt im Bundeshaus. Ich bin ziemlich überzeugt, dass jetzt eigentlich fast alle über alle Parteigrenzen hinweg sind erschüttert. Und man hat ihn mögen. Er war ein absolut gemögiger Mensch gewesen. Und eben über alle Parteigrenzen raus.
Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also es gibt sicher die, oder wo der Stil und die Art, wo eben der Geschmack von Stadt Zürich, wo nicht, also bei der SP wirklich gar niemand hat. Weißt, es ist am Schluss, siehst du noch, guter Unterschied zwischen den intellektuellen sozialistischen Partei und eben letztlich dem Friedi Heer. Das sind Welten, oder? Das sind Welten. Er hat sich auch nie irgendwie mit irgendetwas brüstet, sondern man hat einfach Vatergrad, ist irgendwie ein Adjektiv, das einem am besten zu ihm passt.
Er hat sich auch wahnsinnig eingesetzt im Europarat. Etwas, wo ich schätze den Europarat nicht so wahnsinnig, aber er hat viele Wahlbeobachtungen gemacht. Mhm. Und auch dort, muss ich sagen, hat er doch einen grossen Beitrag geleistet, in dem, dass er eben wirklich so urschweizerische Werte eingebracht hat in Europarat. Oder hat Korruption und Filz hat er ganz stark zum Thema gemacht. Nicht, dass andere Länder alle korrupt wären, aber es ist halt schon etwas, was die Schweizer gut können, weil wir das irgendwo kennen. Wir sind bodenständig, bei uns ist Korruption nicht so ein Thema. Ich bin überzeugt, sind die Leute dankbar gewesen, muss ich ehrlich sagen, weil er hat eine neue Perspektive hineingebracht. Und ich will es noch einmal betonen, was du auch gesagt hast. Es ist so eine Stärke von unserem Milizparlament, dass wir solche Leute wie der Friedi Heer im Parlament hatten. Oder? Weil, und man muss schauen, dass wir noch mehr, ihr Wähler, die draußen sind, ihr Bürger, wählen solche Leute, nicht Akademiker, Leute, die noch Zugang haben zu den normalen Leuten, die auch noch dort wohnen und leben, wo halt die normalen Leute sitzen und nicht die, wie wir zwei, oder Akademiker, die da doch auch in einem Bubble, wir sind vielleicht in einem rechten Bubble, aber die anderen sind eher im linken Bubble, ja, wo das auch die Sprache nicht kennen und auch nicht so reden, wo die Leute dann das Gefühl haben, ich kann meine Sorgen dem Nationalrat anvertrauen. Ich habe es auch noch interessant gefunden, ich weiss jetzt nicht mehr, wo es gelesen an Zürich-Zeitung oder im Tagesanzeiger, dass der Friedi Heer gerade erst letzte gesagt hat, ja, wir müssen unbedingt etwas machen, jetzt die Drogenszene an der Bäckeranlage im Kreis 4 in Zürich, das regt die Leute auf, oder der Ausbruch, das regt die Leute auf, das zeigt die Nähe, die Volksnähe.
Ja, ich kann das nicht mehr zuzufügen, Markus, es ist ein Verlust für das Parlament und ich glaube, auch ein Verlust für die SVP. Natürlich, es rutscht jemand nach. Ich glaube, ersten Ersatz, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Therese Schläpfer. Aber eigentlich kannst du das nicht ersetzen, die Figur.
Und ich meine, in 3 Wochen wäre er 64 geworden, er ist mit 63 gestorben. Das ist nicht das Alter, wo man sterben muss. Es tut mir also sehr leid. Und man muss einfach noch einen schlussendlich sagen, das war ein grosser Politiker gewesen, hat sich sehr verdient gemacht um das Land, hat sich wahnsinnig eingesetzt für uns, für unsere Leute, für unser Land. Guter Patriot. Seine Familie und seine Angehörigen, hat eine Tochter, eine erwachsene Tochter. Herzliches Beileid. Gut, zuerst jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben das Bern einfach live, das Brüssel einfach, um genau zu sein. In Winterthur, Dominika, sind dort Einzelheiten.
Ja, am 29. September, am 6. Uhr Türöffnung, um 6:30, fangen wir an mit einer Aufzeichnung Brüssel einfach für Bern einfach mit dem SVP-Nationalrat Martin Hübscher in Winterthur, Club zur Geduld, Marktgasse 22. Und es geht natürlich bei Brüssel einfach um die Rahmenverträge mit der EU. Wir diskutieren, wir reden miteinander, aber insbesondere auch mit euch, die kommen. Darum kommen wir vorbei, um live dabei zu sein, um mit uns mitdiskutieren. 29. September 2025. Wenn ihr uns auf YouTube schaut, dann ist da oben, glaube ich, irgendwo wird jetzt etwas eingeblendet, wo man draufdrucken kann. Und sonst in den Shownotes unten dran findet ihr ebenfalls den Link oder auf nebelspalter.ch/event.
Gut, es ist heute Bundesrat, weil es ist eine Session und immer in der Session ist der Bundesrat am Freitag oder Tagen. Ja, was sind da die wichtigsten Neuigkeiten?
Ja, Gianna Luzio wird Direktorin vom Bundesamt für Kommunikation. Die bis vor kurzem Generalsekretärin von der Mitte übernimmt den Job am 1. April 2026. Und sie übernimmt das Backum zu einem Zeitpunkt, wo die Herausforderungen im Medien- und Kommunikationsbereich interessant sind, gelinde gesagt. Also mit der ganzen Geschichte, wie sich SRF weiterentwickelt, wie es mit den Medien in dem Land weitergeht. Aber sonst auch Kommunikationsdienstleistungen, künstliche Intelligenz wird sie zu tun haben, Post und Digitalisierung allgemein. Das wird sehr interessant. Und wenn wir eine E-Idee einführen würden, dann hat ja das Bundesamt für Kommunikation dort auch einiges zu tun.
ist eine mehr oder weniger überraschende Wahl, oder? Erstens ist sie eigentlich eher ist nicht bekannt für alles, was die Medien sehr gut kennt oder geschätzt hätte. Sie hat ja eher einen Krieg gehabt mit sehr vielen Medien, mit sehr vielen Journalisten, das Erste. Aber auch ein bisschen, ja, man hätte jetzt noch eher gedacht, das käme vielleicht über das der Privatwirtschaft, weil immerhin Albert Rösti ist ein SVP-Bundesrat und nehmen auch an, er hat gesucht in der Privatwirtschaft zuerst, aber hat niemand gefunden. Aber es ist vor allem auch interessant, weil das ist ja die engste Mitarbeiterin von Gerhard Pfister. Du hast heute im Bundeshausbriefing über den Gerhard Pfister geschrieben. Ja, wir sind natürlich schon lange immer der Meinung, das ist eine tragische Figur. Eine tragische Figur. Und zu dem hat auch Gianna Luzio beigetragen, Dominik.
Ja, und zwar ziemlich viel. Nicht unbedingt, weil sie hat wollen, glaube ich, sondern weil der Gerhard Pfister sie hat machen lassen. Es ist verrückt, oder? Ich meine, der Gerhard Pfister, der wahrscheinlich brillanteste Politiker von den letzten Jahren in diesem Parlament, ist jetzt da, in Anführungs- und Schlusszeichen nichts mehr, noch Nationalrat. Er ist nie Bundesratskandidat gewesen, den er offensichtlich nicht wollen. Er hat das alles nicht geschafft. Und die zwei Frauen, die seinen Untergang bereitet haben. Die sind beide diese Woche jetzt befördert worden. Einerseits Yvonne Bürgin, sie ist Fraktionschefin von der Mitte geworden. Sie war die, die nach dem Rücktritt von der Viola Amherd in der Arena mit einem einzigen Satz: Wir brauchen jetzt jüngere Leute. Eigentlich die Bundesratsambitionen von Gerhard Pfister zerstört hat. Und der Grund, warum sie das gemacht hat, der ist Gianna Luzio. Weil Gianna Luzio ist seit 2018 ist sie Generalsekretärin gewesen, sehr eng vertraut mit dem Gerhard Pfister. Gerhard Pfister hat mit fast niemandem mehr kommuniziert, in der Fraktion auch nicht mehr, hat sich komplett abgekapselt, nur noch mit ihr geredet. Das hat auch geheissen, es gibt da eine Abhängigkeit gegenseitige. Und ihr Führungsstil ist in der Öffentlichkeit. Es sind viele Leute gegangen, weil sie wegen ihrem Führungsstil hat jetzt am Schluss sie reingewaschen und gesagt, sie nie etwas dran gewesen und so. Aber ich kenne Leute, die gegangen sind, die gesagt haben, mit dieser Frau kann man nicht zusammenarbeiten. Der Gerhard Pfister hat sich immer geweigert, das aufzuschaffen, das anzuschauen, hat immer sie verteidigt. Alle, die Gianna Luzio angegriffen haben, hat er ins Enkel gestellt, abgehalftert, zusammengeschissen, kann man schon sagen. Und es ist schon noch verrückt, oder? Sie ist jetzt Direktorin von einem, ja, nicht unwichtigen und einem kleinen Amt. Es gäbe also neue andere. Und er ist einfach noch Nationalrat. Tragisch.
Ja, und es ist wirklich das, kann ich nur bestätigen, wenn man mit ihr einen Streit gehabt hat, dann hat man nachher plötzlich einen Streit gehabt mit ihm. Das ist mir genauso passiert. Ich habe einen riesen Streit gehabt mit ihr. Und seither ist meine Beziehung, die sehr eine gute Beziehung war vorher, und zwar jahrelang, jahrzehntelang, sehr schlecht geworden zum Gerhard Pfister, muss ich da einmal offenlegen. Und das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute gemacht haben, auch in der Mitte-Fraktion. Wenn sie einmal mit ihr aneinander geraten sind, haben sie nachher ein Problem gehabt mit dem Gerhard Pfister. Es geht so weit, dass mir Leute gesagt haben aus der Mitte, das ist der Grund, warum der Markus Ritter nicht Bundesrat geworden ist, weil der Markus Ritter hat sich auch angelegt mit der Gianna Luzio. Und der Gerhard Pfister hat nachher alles gemacht, damit der Martin Pfister als Kandidat überhaupt auftaucht. Das war ja eine völlige Überraschung. Zuerst hat es ja der Markus Ritter der einzige Kandidat. Auf Deutsch gesagt, Markus Ritter, hättest du dich gescheiter nicht verstritten mit der Gianna Luzio, wärst du jetzt Bundesrat. Also, das wird auch interessant im Backum. Ich muss sagen, Backum ist ja sowieso eine Behörde, wo ich ein bisschen ambivalent anschauen, weil ich will eigentlich nicht, dass die Medien reguliert werden und das BAKOM macht das. Natürlich bei der SRG ist das ein Sonderfall, aber das BAKOM tut sich auch in der letzten Zeit, hat sich immer ein bisschen viel rausgenommen. Die ganze Medienförderung ist ein riesiges Gebiet, wo sie immer gerne Ideen entwickelt haben. Das wird wahrscheinlich jetzt weitergehen. Ich kann es nicht so gern, aber ich muss sagen, Gianna Luzio ist ja bekannt dafür, dass es sofort, wo sie dann zusammenarbeiten muss mit den Leuten, nicht so friedlich ist. Kann ja vielleicht auch wirklich gut sein. Ich will ihr gar nicht da nicht treten. Vielleicht ist sie aber wirklich eine gute Chefin. Weil da muss man immer aufpassen. Es gibt sehr viele gute Chefs, die einen schlechten Ruf haben, weil man so viele Schlafmützen hat im Umzug, die sich natürlich aufregen. Also von dem her, das weiss ich auch nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber es ist schon, wenn man jetzt an Gerhard Pfister denkt, muss man sagen, irgendwie schon noch hart. Schon noch hart.
Es ist brutal. Und er hat sich noch nicht davon erholt. Also es ist immer noch so, wie damals, wo Gianna Luzio noch Generalsekretärin ist, dass er, wenn Abstimmungen sind, stürmt er von seinem Büro, wo er offensichtlich immer noch so in der Fraktionsräumlichkeit hat, abstimmen, stimmt ab und verschwindet wieder. Also der ist nie um und redet mit Leuten. Das ist komplett nicht mehr der Fall. Bei der SVP ist man ziemlich hässig auf der Albert Rösti. Wie kannst du so eine Linke, weil Gianna Luzzi ist klar verantwortlich für den Linkskurs von der Mitte, wie kannst du so eine Linke zu so einem Direktorenposten geben? Das hat man, ich weiss, also, wir haben noch da Fragen gestellt. Es gibt zwei Thesen, oder? Also die eine, ist eben, er hat niemand anders gefunden. Das glaube ich nicht. Das kommt darauf an, wie du suchst, weißt?
Ja, aber ist schon noch schwierig.
Dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sagen, mir ist heute noch gesagt worden, ja weisst, der Gerhard Pfister hat sich beim Albert Rösti für Gianna Luzzi eingesetzt. Das ist gut möglich, das Gerücht, weil die zwei sich relativ nahe stehen. Und dann gibt es noch ganz, aber es hat etwas, die letzte These. Weisst, die Frau ist durch das Öffentlichmachen, durch den Blick von ihren Führungsproblemen, ist die eigentlich, der geht so schlecht, das Standing ist so am Boden, oder? Dass die eigentlich eine gute Besetzung ist. Weil sie wird Albert Rösti und seinen Leuten im Stab vom UBEC, sie wird ganz brav machen, was die sagen. Weil sie genau weiss, das ist ihre Chance, die letzte, die sie hat. Wenn sie da rausfällt und schlecht ist, dann muss sie dann wirklich in die Privatwirtschaft. Und wer will jemanden, der so lange weg ist aus der Privatwirtschaft, dass das andere würde funktionieren, so bin ich nicht sicher, dass es geht.
Genau, und ich meine, gut, muss einfach ehrlich sein, eben, ich finde natürlich, sie ist zu links, das ist klar, aber sonst, es war nicht so schlechte Generalsekretärin gewesen. Man muss es einfach attestieren. Es ist wahr, oder? Das Gespann Pfister, Luzio ist nicht schlecht gewesen. Ich habe es nicht gut gefunden, weil es natürlich nach links tendiert hat, aber es ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Also von dem her, ja, vielleicht hat Albert Rösti da Glück und sie erweist sich als sehr gute Direktorin. Gut, tun wir mal schauen. Jetzt ist noch eine weitere Sache. Das Entlastungsprogramm war auch ein Thema gewesen. Karin Keller-Sutter hat da müssen dazu sich äußern. Was ist da der Stand?
Ja, der Bundesrat hat die Botschaft zu dem Entlastungspaket verabschiedet. Das geht jetzt ins Parlament und wahrscheinlich in der Wintersession kommt das dann in den Rat. Wir sind gespannt, was das Parlament damit macht. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat jetzt nicht mehr wahnsinnig viel geändert seit der Vernehmlassung. Also das Entlastungsvolumen ist 2,4 Milliarden im Jahr 2027, nachher rund 3 Milliarden 28 und 29, aber sogar in der Medienmitteilung steht, ich zitiere, die Ausgaben werden aber auch mit dem Entlastungspaket weiterhin stark steigen. Ja, das ist halt eben kein Entlastungspaket, es tut mir leid. Dann der zweite Punkt, wo mich halt stört, ist, Karin Keller-Sutter ist hart geblieben. Es bleibt bei einer Massnahme, die mehr Einnahmen soll bringen. Sie will 340 Millionen Franken mehr einnehmen, indem sie Kapitalbezüge aus Vorsorgegelder besteuern und Versteigerung von Importkontingenten im Bereich der Landwirtschaft. Da bin ich fast sicher, dass das Parlament das korrigiert. Aber dann bleibt ja noch weniger, oder? Dann, im Saldo. Und ich muss einfach sagen, wir brauchen ein richtiges Entlastungspaket. Wir brauchen eine richtige, gesunde, freisinnige Finanzpolitik. Und das, was jetzt da gekommen ist aus dem Finanzdepartement von der freisinnigen Finanzministerin, ist das meiner Ansicht nach nicht. Weil das Parlament wird da noch Sachen daraus rausnehmen. Und dann bleibt am Schluss das ist ein Berg, wo wieder mal irgendein Müsli, wenn überhaupt, gebärt.
Ja, die Frage ist ja vor allem jetzt bei den Einnahmen. Oder? Da gibt es sicher natürlich taktische Überlegungen, dass man sagt, irgendwie, wenn wir bei den Einnahmen etwas machen, haben wir dann vielleicht die Linken auch ein bisschen im Boot. Oder?
Die haben wir sowieso nicht im Boot.
Natürlich ist auch meine Ansicht. Andererseits muss ich sagen, dass Serge Gaillard hätte ja glaubt, das auch als Möglichkeit gesehen. Und dass Serge Gaillard halte ich für einen sehr guten Taktiker. Vor allem kennt er auch die SP gut. Aber ich tendiere auch dazu, man hätte jetzt gescheiter einfach mal voll das durchgezogen und geschaut, ob man das beim Volk durchbringt. Oder? Dass man wirklich mal ein bürgerliches Entlastungsprogramm bringt. Weil, ja, man hat es eigentlich immer wieder erlebt, dass die Schweizer haben nicht gern Schuldenwirtschaft, sie haben nicht gern Defizitwirtschaft, sie wollen einen gesunden Bundeshaushalt. Und wenn man mit dem zum Volk geht, habe ich das Gefühl, kann man auch gewinnen. Und Karin Keller hätte das können gewinnen. Also dem her finde ich es ein bisschen zu zaghaft. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo ich finde, da tut der Bundesrat keine gute Rolle spielen. Es geht natürlich um den Streit ums frühe Französisch. Was ist da der neueste Stand?
Ja, der Bundesrat lässt jetzt Vorgaben schreiben für die Kantone, wie sie sollen Landessprachen unterrichten. Also man tut da, du siehst, plötzlich geht es wahnsinnig schnell. Der Bundesrat schreibt, er ist, Zitat, beunruhigt über die Entscheide von deutsch-schweizer Kantonen, er meint natürlich Zürich, den Unterricht in der zweiten Landessprache auf die Oberstufe zu verschieben. Und darum probiert er in einer Ergänzung zu Artikel 15 vom Sprachgesetz die Mehrsprachigkeit in der obligatorischen Schule festschreiben. Er tut zwei Varianten gesehen vor, die er dann in einer Vernehmlassungsvorlage tut, unterbreiten. Einerseits, dass wirklich die heutige Regelung mit dem Frühfranzösisch würde im Sprachengesetz wirklich festschreiben. Das wäre dann für alle Kantone verbindlich. Und es gibt keine Diskussion mehr in keinem Kantonsparlament. Und die Variante 2, die ist ein bisschen wulchig. Festschreiben einer Minimalvorgabe mit grösserem Spielraum für die Kantone. Niemand weiss richtig, was das genau heisst. Das steht auch in der Medienmitteilung nicht. Ich muss sagen, das ist natürlich die Folge von dem Entscheid von Zürich. Und es ist ein bisschen die Folge, dass die Zürcher eben nicht gleichzeitig irgendwie beschlossen haben, wie dass man soll denn mit dem Zusammenhalt von dem Land umgehen und überhaupt, wie man soll das Französisch am Schluss eben besser machen. Sondern man hat einfach einmal gestrichen, oder? Das war halt ein taktisch blöd gewesen von der Zürcher.
Aber es ist schon meiner Meinung nach eine Zumutung, dass der Bundesrat sich in diese Frage einmischt. Ich hätte das nicht gemacht. Natürlich hat jetzt eine Rechtsgrundlage, oder? Ich glaube, den Bildungsartikel kann er brauchen oder das Sprachengesetz. Aber eigentlich haben wir eine lange Tradition in der Schweiz, dass Bildung föderalistisch gelöst wird. Jeder Kanton macht es für sich. Schon die EDK, die Erziehungsdirektorenkonferenz, ist mir ein Dorn im Auge, weil es nichts anderes ist als die Zentralisierung von der Bildungspolitik. Und die Ergebnisse sind ja überall verheerend. Meine, wir haben in 30 Jahren eine Ruinenlandschaft geschaffen in unserem Bildungssystem. Angefangen hat auch hier mit dem Kanton Zürich, mit dem Ernst Buschor, der sehr viele unausgegorene Reformen durchgedruckt hat. Und eine war ja, dass frühe Englisch und erst das frühe Englisch hat das frühe Französisch ausgelöst. Und jetzt haben wir den Dreck. Und jetzt bringt man es fast nicht mehr weg, weil es ist ja klar, dass die Welschen das empfinden. Dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt das Zurückrudern und die Deutschschweizer wollen nicht mehr Französisch lernen, was nicht der Fall ist. Aber es sieht natürlich so aus, ich verstehe das. Aber ich finde jetzt ganz ehrlich, schaut Belgien an. Es ist nicht gut, wenn der Sprachenstreit auf der Bundesebene stattfindet. Das ist nicht gut. Es ist eine gute Lösung in der Schweiz, dass man das föderalisiert, dass der Föderalismus da spielt und jeder Kanton das selber entscheiden kann. Kanton Bern, der näher ist im Welschland, hat eine andere Erfahrung als der Kanton, ich weiss nicht, Thurgau. Also es ist ganz, ganz schlecht, dass man das macht als Bundesrat. Und ich finde es auch ganz schlecht, weil man kommt nämlich, ich bin überzeugt, es läuft so, dass die Elisabeth Hohmschneider sich da sehr betroffen gefühlt hat und etwas hat wollen. Und niemand im Bundesrat hat dann den Mut, ihr zu sagen, hör mal, Elisabeth, das ist nicht gut aus prinzipiellen Gründen. Weil wir können uns nicht einen Streit leisten auf Bundesebene über die Sprache. Also ich muss sagen, ganz schlecht. Der Bund will sich gescheiter um die Sachen kümmern, die richtig ist, zum Beispiel FEDPOL, ist ihm wirklich unterstellt. Und dort soll er dafür sorgen, dass die Fahndung endlich richtig funktioniert. Dominik, was muss man da dazu sagen?
Man muss einfach sagen, man muss Petition Blinde Fahndung nicht mit uns von der FDP unterstützen. Das läuft im Übrigen gut. Ich muss sagen, das ist jetzt, man ist bereits auf 7'000, mehr als 7'000 Unterschriften. Seit wir das mal erwähnt haben, jetzt sind es glaube ich 2'000 gewesen. Also, da könnt man unterschreiben, das ist nämlich wichtig. Man muss dem Bund klar machen, oder, was die wirklich wichtigen Aufgaben sind. Und Sicherheit gehört sicher dazu.
Genau, also heute noch unterschreiben. Alle, die freisinnig sind, sofort unterschreiben.
Auch
unterschreiben. Mitte auch. GLP, falls wieder mal aufwachen aus ihrem grünen Traum, bitte auch unterschreiben. Nein, ist ganz wichtig. Und vielleicht noch eine Mitteilung in eigener Sache. Seid mir da das pushet. Lauft wie verrückt bei dieser Petition. Merkt euch das. Merkt euch das. FDP, am besten werben damit Bern einfach. Da haben wir noch wirklich Hardcore-Liberalismus. Ohne Abstrich, ohne Entschuldigung, ohne sorry, hösi. Das ist der Normalfreisinn, den wir hören in Bern einfach. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Alex Reichmuth hat im Nebelspalter ganz eine gute Geschichte gemacht. Dominik, um was geht's?
Ja, kürzlich sind ja die Strompreise bekannt gegeben worden. Und ja, das ist noch interessant, oder? Dort, wo es am meisten ansteigt, oder? Also, das ist verrückt, oder? Privatkunden zahlen zum Beispiel in Solothurn, in Kestenholz, 40 Rappen pro Kilowattstunde in Zukunft. Oder auch im Kanton Luzern geht es deutlich ob sie und so. Und die Begründung ist überall gleich. Weil es immer mehr Solarstrom hat, der eben flattert, der nur kommt, wenn die Sonne scheint. Und müssen wir sogenannte Ausgleichsenergie haben, Ausgleichsenergiekosten. Und die zentralschweizerischen Kraftwerke, die rechnen für 2026 mit Ausgleichsenergiekosten, Zitat, in der Höhe eines tiefen zweistelligen Millionenbetrags. Und ist klar, wer das muss zahlen? Nämlich die, die Strom brauchen. Und das Verrückte ist, oder, das widerspricht komplett dem, was die Fans von der Solarenergie immer gesagt haben. Also, der Alex bringt ein Zitat von unserem Lieblingsgrünliberalen, von Jürg Grossen, wo gesagt hat, ich zitiere, je mehr Solarstrom wir haben, desto tiefer sind die Preise. Nein, es ist eben genau nicht so. Und er hat natürlich nachher gefragt, und es ist interessant, oder, wie einerseits der David Stickelberger, der Chef von Swiss Solar, sich windet, oder, ja, also wir gehen davon aus, dass es eben eine Prognoseungenauigkeit ist und das wird dann schon wieder besser und Solarenergie ist also günstig, wirklich, oder, also, und mit der rasch sinkenden Batteriepreise wird das eine preiswerte Stromversorgung geben, oder auch der Jürg Grossen, oder, ja, wo sagt, oder, das ändere ich dann schon noch, oder, so Photovoltaikanlagen senken den Strompreis für alle. Oder, also das Evangelium muss einfach weitergehen. Das sind alles mangelhafte Verkaufs- und Produktionsprognosen, die das die Schuld machen. Ist doch schön, Markus.
Ja gut, ich meine, die Leute müssen ja einfach mal in die Ferien gehen auf Deutschland und mal schauen, wenn sie Strom beziehen, was das kostet. Nein, merkt man natürlich nicht als Tourist, aber wie gesagt, ich meine, Deutschland hat es vorgemacht, Erneuerbare macht alles viel, viel teurer. Der Strompreis ist in Deutschland auf Rekord. Höhe, und das hat zu tun mit den Erneuerbaren. Es ist offensichtlich, es ist ein No-Brainer, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe das Gefühl, es ist vorbei. Der Hype ist vorbei, es glaubt ja gar niemand mehr, dass das funktioniert. Es ist vorbei, der Jürg Grossen hat jetzt noch ein paar Rückzugsgefechte zu überstehen, aber seine ganze Partei ist ja in dieser Rückzugsangelegenheit sehr aktiv unterwegs. Von dem her, ja, sie sind sich gewöhnt. Gut, das war es an dem 19. September 2025, Dominik Feusi und Markus Somm, an dem Tag, wo bekannt worden ist, dass Alfred Heer gestorben ist. Herzliches Beileid seiner Familie und seinen Freunden. Das war es auf nebelspalter.ch. Bern einfach. Tönt das abonnieren und wie immer, tönt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag, gleiche Zeit, gleichen Kanal.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.